DW Menschen und Märkte
mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns heute mit dem radikalen Konzernumbau bei der Deutschen Bank und gehen der Frage nach, ob dem krisengebeutelten deutschen Branchenprimus so der Befreiungsschlag gelingen kann. Außerdem berichten wir über ein Megaprojekt mit Hindernissen, die geplante afrikanische Freihandelszone. Das alles erwartet Sie jetzt hier bei uns im Wirtschaftspodcast. Die Deutsche Bank legt die Axt an das Investmentbanking, will sich aus dem weltweiten Aktienhandel zurückziehen. Das sind die Eckpunkte eines Sanierungsplans, den Konzernchef Christian Sewing jetzt vorgelegt hat. Wie die Pläne bei Experten am Finanzplatz Frankfurt ankommen, darüber berichtet Viktor Goitka.
Der Aktienkurs der Deutschen Bank, für viele Anleger war das nur noch ein Desaster. Zu Hochzeiten mal über 100 Euro, vor wenigen Wochen dann aber ist er unter die Marke von 6 Euro gesackt. Nicht mal mehr eine Pizza war die Deutsche Bank Aktie wert. Die Aktionäre auf der Hauptversammlung entsprechend sauer.
Jedes Jahr kommen wir hier zur Hauptversammlung und immer hat sich der Aktienkurs halbiert.
Ich habe 60.000 Euro verloren. Miese.
Jetzt drückt Konzernchef Christian Sewing den schwerwiegendsten Umbau der Firmengeschichte durch. Das kriselnde Investmentbanking soll deutlich schrumpfen. 18.000 Stellen in der Bank wegfallen und schwierige Finanzpapiere will das Institut in eine Bad Bank auslagern. Alles zusammen ein radikaler Schnitt, findet Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse.
Es war nicht mehr 5 vor 12, es war 5 nach 12, es musste gehandelt werden. Die Bank stand am Abgrund, steht immer noch am Abgrund, aber ich glaube, sie ist einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gegangen.
Aufatmen bei vielen Anlegern am frühen Morgen, die Aktien der Deutschen Bank schießen nach oben. Denn die Bank will radikal mit den Kosten runter. Die Ausgaben waren nämlich das große Problem der Bank. Um einen Euro zu erwirtschaften, musste sie in den vergangenen Monaten 93 Cent aufwenden. Diese Kosten zu drücken, das ist jetzt der Plan. Einen Euro zu erwirtschaften, das soll in ein paar Jahren mit nur noch 70 Cent gehen. Ein sehr ambitionierter Plan, meint Bankenprofessor Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance and Management.
Das heißt, hier wird die Bank auch zeigen müssen, dass sie nicht nur Kosten reduziert, sondern auch, wo die Bank am Ende des Tages Geld verdient, dass auch auf der Einnahmenseite dementsprechend noch Luft nach oben ist, sage ich mal.
Aber wie viel Luft bei den Einnahmen am Ende tatsächlich ist, das ist äußerst fraglich. Im Privatkundenmarkt in Deutschland prügeln sich viel zu viele Banken um die Kunden und auch auf die soliden deutschen Unternehmenskunden, also auf die Mittelständler, haben es inzwischen viele ausländische Großbanken abgesehen. Wie die Bank die Kosten drücken will und gleichzeitig mehr Erträge erwirtschaften will, das ist für viele immer noch schleierhaft. Und es gab noch eine schlechte Nachricht für die Anleger. Die Dividende soll für dieses und das kommende Geschäftsjahr ausfallen. Finanzprofessor Sascha Steffen.
Es ist halt ein Preis, den man zahlen muss. Also Restrukturierung kostet Geld. Das mit der Hoffnung, dass sich dann mittelfristig, langfristig die Bank wieder profitabel aufstellen kann, ist die notwendige Investition, die die Aktionäre treffen.
Aber es ist eben längst noch nicht gesagt, dass die Bank wieder in die Spur kommt. Und auch nicht, dass die Deutsche Bank auf Dauer alleine überlebt. Früher oder später wird die Bank fusionieren müssen, glaubt Finanzexperte Stefan Müller.
Da muss es sein, dass man Franzosen mit einem deutschen oder auch ein Schweizer Institut fusioniert und wir 2-3 große Banken bilden, die sich auf gewisse Geschäftsbereiche fusionieren, genau wie BNP Paribas oder Credit Suisse. Und da wird es große Fusionen geben und auch müssen, denn am Ende des Tages ist die eine Bank zwar blau, die nächste grün und die nächste gelb, aber hinter den Kulissen ist es alles das Gleiche.
Je genauer die Anleger also hingesehen haben, desto mehr Fragezeichen stellen sich zum geplanten Umbau der Deutschen Bank. Die Euphorie zu den Umbauplänen am Morgen war schnell wieder verflogen.
Viktor Goitka berichtete aus Frankfurt. Am Telefon bin ich jetzt mit Hans-Peter Burkhoff verbunden, Professor an der Universität Hohenheim und einer der Bankenexperten in Deutschland. Professor Burkhoff, wir haben es gerade im Beitrag gehört, für Stefan Müller von der Deutschen Gesellschaft für Wertpapieranalyse ist es bei der Deutschen Bank nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Und das Geldhaus steht seiner Meinung nach immer noch am Abgrund. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ach, man kann das immer negativ oder positiv interpretieren. Ich würde sagen, die Deutsche Bank segelt jetzt sehr hart am Wind. Das muss sie aber auch, wenn sie aufholen will, sonst wird daraus nichts mehr werden. Insofern ist es sehr gut, dass diese Entscheidungen getroffen wurden. Und ich glaube, das hat der Vertreter, der Aktionäre, der ja auch gesagt, dass das, er sagt, ein kleiner Schritt, aber es ist schon ein entschiedener Schritt in eine Richtung. Nachher wissen wir, ob es die richtige war. Das wissen wir heute noch nicht. Aber wer nichts versucht, der wird einfach den weiteren Untergang der Deutschen Bank, den Niedergang der Deutschen Bank einfach nur verwalten. Und das hat Herr Sewing offenbar nicht gewollt, sondern hat gesagt, wir machen jetzt was. dass die Aktionäre nicht glücklich sind, das ist mir klar. Denn die positiven Effekte, die daraus resultieren, die werden natürlich nur sehr langfristig sein. Und kurzfristig keine Dividende zu bekommen, ist halt sehr ärgerlich.
Die Problembestände an Wertpapieren sollen in eine Bad Bank ausgelagert werden. Wie kann sowas gehen und wie kann sowas finanziert werden?
Also zunächst mal, die Deutsche Bank sagt ja, das sei gar keine Bad Bank. Es ist einfach eine Bank, ein Bankteil, in das wir die Dinge hineingeben, wo wir kein neues Geschäft machen wollen, wo wir tatsächlich uns verbindlich von trennen wollen. Das ist also ein Versuch, die eigene Strategie verbindlich zu machen, den Mitarbeitern auch eine klare Zielsetzung zu geben. Passt auf, in dem Bereich kommt es nur darauf an, dass ihr euch möglichst günstig von diesen Engagements trennt. Es kommt nicht darauf an, neue Geschäft zu machen. Insofern trägt das zur Klarheit bei, ist positiv, aber es erzeugt natürlich keine Gewinne irgendwo. Es erzeugt auch zunächst mal nicht unbedingt Verluste, sondern es heißt nur, pass auf, das ist die strategische Festlegung, das machen wir nicht mehr, davon trennen wir uns und das da machen wir.
Die Deutsche Bank ist mit ihrem Radikalumbau beschäftigt, wenigstens in den kommenden Jahren. Bis 2022 soll das rund 7,5 Milliarden Euro kosten, aber die Finanzwelt, die dreht sich ja weiter. Müsste sich die Deutsche Bank nicht viel mehr mit den Umbrüchen beschäftigen, die durch die Digitalisierung auf sie zukommen? Stichwort Fintechs, Stichwort Blockchain?
Das macht sie und da wird sie auch gewaltige Beträge rein investieren. Ich muss jetzt die Deutsche Bank nicht verteidigen an der Stelle. Sie hat natürlich viel zu wenig davon gemacht, übrigens die meisten Banken, weil man einfach so stark mit Regulierungsthemen beschäftigt war. Vielleicht ist man auch ein bisschen später darauf eingegangen, weil die Kunden, mit denen Banken Geld verdienen, sind häufig älter. Da ist die Digitalisierung einfach ein bisschen später angekommen. Aber es ist nicht so, dass die Deutsche Bank da nicht aktiv wird, sondern sie investiert da sehr, sehr viel Geld rein, um auch da aktiv zu sein. Jetzt kommen eben auf diese Kosten, die einfach sich aus der normalen technologischen Entwicklung ergeben, wo man mithalten muss, halt nochmal die Umstrukturierungskosten drauf. Tatsächlich sind die Kosten, die Investitionen, die sie tätigen im Technologiebereich, nochmal deutlich höher als die Umstrukturierungskosten.
Nach der Übernahme von Bankers Trust wurde die Deutsche Bank im Juni 1999 vom Umsatz her die größte Bank der Welt. Heute, rund 20 Jahre später, kämpft sie um ihr Überleben. Wie kann man eine Bank so herunterwirtschaften?
Ja, also indem man halt kein klares Bild mehr hat, wer man eigentlich ist. Die Deutsche Bank hat amerikanische Investment, also angelsächsische Investmentbanken nachgeahmt. Und ist gleichzeitig immer die Deutsche Bank geblieben und damit war die Kultur in sich brüchig. Und das führt auch zu tiefen Gräben innerhalb der Bank. Es führt dazu, dass wir teilweise erhebliche Gehaltsgefälle haben. Die Investmentbanker haben teilweise regelrecht die Macht übernommen in der Bank, konnten aber damit dann auch nicht richtig was anfangen. Also ich glaube, dass man als Bank auch eine klare Kultur braucht. Wer sind wir? Was können unsere Kunden von uns erwarten? Wie verhalten wir uns in kritischen Situationen, die alle nicht in Verträgen stehen, sondern die einfach auf uns zukommen und wo dann der Kunde ein bestimmtes Verhalten von uns erwarten kann? Diese Klarheit, die fehlte der Deutsche Bank über diese Jahre, weil sie eben versucht hat, in das Geschäftsfeld reinzukommen, das letztendlich nicht ihres war. Und jetzt versucht man, diese Klarheit zurückzugewinnen.
In den USA kursiert ja immer wieder das Bonmot vom Stupid German Money, zuletzt nach der Monsanto-Übernahme durch Bayer. Warum fallen deutsche Unternehmen so häufig auf die Nase, wenn sie in der globalen Champions League ihre Branche den Ton angeben wollen? Auch Daimler Chrysler ist ja so ein Beispiel. Was glauben Sie?
Ja, es gibt ja verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass wir fasziniert sind vom amerikanischen Kapitalismus, von den großen Gehältern, von den großen Reichtümern, die da angehäuft werden, obwohl unser System eigentlich ein bisschen anders funktioniert. Unser System ist eher beziehungsbasiert, vertrauensbasiert. Man kennt sich, man sitzt relativ dicht aufeinander, kontrolliert sich dabei aber auch sehr intensiv. Also das ist nicht weniger effizient als das amerikanische System. Aber wenn man sich dann auf dieses amerikanische System hinaus bewegt, wo es nur zählt, dass du möglichst viel Reichtum aus den Dingen holst, dann sind wir einfach wahrscheinlich nicht gierig genug. Und dann lassen wir uns dann im Grunde genommen verführen dazu, in diesem System das große Geld zu suchen. Und diese Verführung, das ist natürlich ein nettes Spiel für Leute, die damit erfahren sind, da fällt man dann sehr gerne drauf rein. Es gibt auch noch andere Aspekte, zum Beispiel das amerikanische Rechtssystem ist ein anderes als unseres. Das heißt, wir können Risiken nicht so gut einschätzen von Deutschland aus, weil das anders funktioniert. Und es gibt Studien, die zeigen, dass nicht-amerikanische Unternehmen, europäische Unternehmen zum Beispiel, vor amerikanischen Gerichten schlichtweg auch schlechtere Karten haben. Das heißt, das amerikanische System ist ein Insider-Outsider-System, das die Outsider auch ganz klar diskriminiert.
Blicken wir nochmal oder wagen wir nochmal einen Blick in die Zukunft jetzt für die Deutsche Bank. Im Beitrag wurde es auch genannt, viele Experten sind sich sicher, dass die Deutsche Bank letztendlich irgendwann zusammengehen muss mit einem anderen Finanzinstitut aus dem Ausland. Teilen Sie auch diese Ansicht?
Nein, die teile ich nicht. Ich glaube, dass die Größe allein keine Probleme löst, sondern es kommt darauf an, dass man ein Geschäftsmodell hat, das trägt und das die Kunden akzeptieren. Das kann man auch in einer kleineren Bank machen. Größe überdeckt häufig Probleme für eine Weile, aber es löst sie noch nicht. Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass große Banken wirklich effizienter sind. Es gibt wohl den Nachweis, dass große Banken häufig mehr wert sind, aber das liegt eben daran, dass sie vom Staat in Krisensituationen gerettet werden müssen. Das heißt, also, da ist Steuerzahlergeld, wenn man so will, kapitalisierte Steuerzahlergeld im Börsenkurs mit drin. Aber ich glaube nicht, dass das erstrebenswert für uns ist, dass möglichst viel Steuerzahlergeld den Aktionären zufließt, sondern wir hätten sie eigentlich lieber, dass die Banken als Unternehmen für sich wertvoll sind.
Was glauben Sie, in welchem Zeitraum wird sich jetzt herausstellen, ob Christian Sewings Sanierungskurs Erfolg haben wird?
Ja, so schrecklich viel Zeit hat er nicht, deswegen beeilt er sich auch jetzt ganz erheblich. Ich vermute mal 2 bis 2,5 Jahre sollte er jetzt dafür haben. Die sollte man ihm auch gewähren, denn er muss sich da jetzt an der Stelle beweisen. Und und was dann da rauskommt, da müssen wir mal nach 2,5 Jahren, schätze ich mal, gucken, wo wir dann gelandet sind.
Soweit Hans-Peter Burghoff, Bankenexperte von der Universität Hohenheim, über die Zukunft der Deutschen Bank. Auf dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Niger haben alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Eritrea eine afrikanische Freihandelszone beschlossen. Sie soll mit 1,2 Milliarden Menschen die größte ihrer Art weltweit werden und den Handel zwischen den afrikanischen Ländern erleichtern. Die Afrikanische Union schätzt, dass der Binnenhandel auf dem Kontinent durch das Abkommen in den nächsten 2 Jahren um 60% zulegen wird. Aber bis zum Start warten noch viele Schwierigkeiten. Marc Dugge mit den Einzelheiten.
17 Jahre haben die Verhandlungen gedauert. Jetzt soll die Freihandelszone endlich Wirklichkeit werden. Ein historischer Moment, so Mamadou Issoufou, Präsident des Niger, gestern in Niamey. Der Start der afrikanischen Freihandelszone ist das wichtigste Ereignis auf unserem Kontinent seit der Gründung der UNO und der Afrikanischen Union. Es ist ein Ereignis, das Hoffnung gibt, ein geeintes und florierendes Afrika zu schaffen. 1,2 Milliarden Menschen sollen in der künftigen Freihandelszone leben, ein gigantischer Markt. Und tatsächlich sind bis auf Eritrea alle afrikanischen Länder mit dabei. Auch Nigeria, das sich viel Zeit mit der Entscheidung gelassen hatte. Dass Nigeria mit von der Partie ist, ist besonders wichtig. Mit mehr als 190 Millionen Menschen ist es das bevölkerungsreichste Land auf dem afrikanischen Kontinent. Und was das Bruttoinlandsprodukt angeht, auch das wirtschaftsstärkste. Die Freihandelszone soll vor allem den innerafrikanischen Handel ankurbeln. Bisher sind die Handelshemmnisse enorm. Hohe Einfuhrzölle und ein Wust an Bürokratie verhindern, dass Waren leicht in Afrika zirkulieren können. Bisher liegt der Anteil des Handels zwischen den afrikanischen Staaten bei nur etwa 15%. Zum Vergleich zwischen den Ländern Europas liegt er bei knapp 70%. Der Analyst Christophe Dansette des französischen Senders France 24. Es ist manchmal unglaublich, geradezu lächerlich. Ein Transport von Kamerun in den Tschad ist rund 6-mal so teuer, wie als wenn der gleiche Transport nach Hongkong ginge. Und er braucht auch rund 3-mal so lange. Und das, obwohl die Entfernung zum Tschad viel geringer ist. Der Tschad ist für viele Lkw-Fahrer allerdings auch der pure Albtraum. Er ist berüchtigt für seine korrupten Zöllner. Das weiß auch Staatschef Idriss Deby. Er macht gelegentlich Überraschungsbesuche am Zoll und liest den Verantwortlichen die Leviten, wie hier im vergangenen August. Wenn ich das nächste Mal vorbeikomme und nichts passiert ist, heißt das, dass Sie gescheitert sind. Ich werde Ihnen meinen Besuch nicht ankündigen. Sie alle haben sich schon genug bereichert. Jetzt muss Schluss sein. Verstanden? Ob auch das Freihandelsabkommen hilft, die Korruption einzudämmen, bleibt abzuwarten. Mit dem Abkommen sollen Zölle für 90% der Produkte in den kommenden 5 Jahren gestrichen werden. Die Bürokratie soll entschlackt, Lufträume für Waren geöffnet werden. Allerdings gibt es auch Sorgen, dass der steigende Wettbewerbsdruck gerade den besonders schwachen Ländern zu schaffen machen wird, indem etwa Landwirte den Preiskampf gegen die billigeren Waren aus dem Nachbarland verlieren könnten. Die Wirtschaftsstruktur der meisten afrikanischen Länder ist schwach. Sie produzieren selbst wenig. Viele Länder sind von Rohstoffexporten abhängig. Der amerikanische Afrika-Experte William Lawrence sieht aber auch viele Gewinner. Im chinesischen Sender CGTN sagte er, profitieren werden vor allem kleine Länder ohne Meerzugang. Alle jene, die am Rand stehen und Probleme haben, an der Wirtschaftsentwicklung teilzuhaben. Afrika ist immer schon ein Kontinent gewesen, auf dem Menschen sich viel bewegen. Das Abkommen könnte letztlich die Freizügigkeit der Menschen stärken und auch dafür sorgen, dass es eine gemeinsame Währung gibt. Da gibt es viele Ambitionen. Doch bis die Wirklichkeit werden, kann es noch dauern. Zunächst müssen die Länder sich noch über vieles einig werden. Immerhin, die Hälfte von ihnen hat das Abkommen schon ratifiziert.
Mark Dugge über die geplante afrikanische Freihandelszone. Und damit geht dieser Podcast zu Ende. Gerd Georgi in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.